Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident weihte 7 Grenzposten entlang verschiedener Außengrenzen ein. Indonesiens Präsident sagte, dass die neuen Wirtschaftszentren in den Grenzgebieten ein Symbol für die Entwicklung Indonesiens seien. Indonesien verzeichnete auf der CA Expo in China Transaktionen im Wert von 479 Milliarden Rupiah. Die deutsche Botschafterin bezeichnet die Partnerschaft mit Indonesien optimistisch als produktiv. Die IMO genehmigt die Ausweisung der Inseln Nusa Penida und Gilimatra als besonders empfindliches Meeresgebiet PSSA. Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft sagte, die Schutzgebiete seien ein Teil der indonesischen Verteidigungslinie. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo weihte 7 Grenzposten in verschiedenen indonesischen Grenzregionen ein. Präsident Joko Widodo sagte am Mittwoch, den 2. Oktober, bei der Einweihungszeremonie in Nord-Central-Timor aus Nusa Tenggara, dass Grenzposten Indonesiens Entwicklung repräsentieren würden. Präsident Joko Widodo fügte hinzu, dass der Bau von Grenzposten Teil der Bemühungen der Regierung sei, die landesweite Entwicklung auch bis zur Grenze zu tragen. Laut Präsident Joko Widodo fungierten die Grenzposten auch als Pufferzone für die Landesverteidigung. Die Grenzposten wurden in dem Zeitraum von 2019 bis 2024 fertiggestellt und stehen entlang der Außengrenzen der Bezirke Natuna, Riau-Inseln, Jagoi-Babang im Bezirk Bengkayang, West-Kalimantan, Sei-Nyamuk im Bezirk Nunukan, Nord-Kalimantan, Napan im Bezirk Nord-Central-Timor, Ost-Nusa Tenggara, und Yetetkun im Bezirk Bovendigul, Süd-Papua. Indonesiens Präsident Joko Widodo betonte die Bedeutung der Entwicklung von Wirtschaftszentren in den Grenzgebieten Indonesiens als Zeichen der Entwicklung des Landes. Dies wurde am Mittwoch, den 2. Oktober, von Präsident Jokowi nach der Einweihung von 7 indonesischen Grenzposten im Bezirk Nord-Central-Timor, Ost-Nusa Tenggara, zum Ausdruck gebracht. Seiner Meinung nach zeigten die Grenzposten nicht nur das Gesicht Indonesiens, sondern würden sich auch zu Wirtschaftswachstumszentren für den Fortschritt Indonesiens entwickeln. Er betonte, dass diese neuen Wirtschaftszentren Chancen für ein besseres Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften bieten würden. Indonesien konnte durch die Teilnahme an der 21. China-ASEAN-Expo oder CA-Expo, die vom 24. bis 28. September 2024 in Nanning, China stattfand, ein Produkttransaktionsengagement in Höhe von 479 Milliarden Rupiah verbuchen. Zitiert von Antara in Jakarta am Donnerstag, den 3. Oktober, sagte die Generaldirektorin für nationale Exportentwicklung des Handelsministeriums der Republik Indonesien, Mardiana Listiowati, dass diese Ausstellung indonesischen Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit bietet, mit dem sehr großen chinesischen Markt zu interagieren. neben Handelstransaktionsverpflichtungen in Höhe von fast einer halben Billion Rupiah konnte Indonesien auch 7 prestigeträchtige Auszeichnungen mit nach Hause nehmen, darunter den besten nationalen Pavillon und die beste Werbung für Investitionskooperationen. In der Ausstellung zeigte Indonesien 3 Pavillons, nämlich den Rohstoff-Pavillon, den National-Pavillon und den Asien-Hightech-Pavillon. In dem Handelswaren-Pavillon stellten 51 Wirtschaftsakteure ihre verschiedenen Produkttypen aus. In dem nationalen Pavillon wurden die Palmölprodukte und deren Derivaten gefördert. In dem Asien-Hightech-Pavillon wurden lokale hergestellte Elektroautoprodukte ausgestellt. Die Deutsche Botschaft in Jakarta veranstaltete am Mittwoch, den 2. Oktober, im Hotel Indonesia Kempinski in Jakarta eine Feier zum 24. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung. Die deutsche Botschafterin in Indonesien, Ina Lepel, erinnerte in ihrer Rede an die Dynamik der deutschen Wiedervereinigung, die auf friedliche und demokratische Weise vollzogen wurde. Sie erläuterte auch die Erfolge der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Deutschland in den letzten 12 Jahren, insbesondere in Umweltbereichen wie der Energiewende, dem Schutz natürlicher Ressourcen und der nachhaltigen Stadtentwicklung. Auch Botschafterin Ina ist optimistisch, dass diese Zusammenarbeit unter der Regierung des gewählten Präsidenten der Republik Indonesien, Prabowo Subianto, fortgesetzt werden kann. All dies zeigt, dass die vor 12 Jahren zwischen Deutschland und Indonesien vereinbarte strategische Partnerschaft keine leeren Worte, sondern eine produktive und fruchtbare Partnerschaft ist. Ich bin zuversichtlich, dass sich dieser positive Trend mit der neuen indonesischen Regierung, die bald ihr Amt antreten wird, fortsetzen wird. Botschafterin Ina erwähnte auch die Ankunft zweier deutscher Kriegsschiffe im Hafen von Tanjung Priok in Jakarta vor einiger Zeit. Dies zeige ihrer Meinung nach auch die engen militärischen Beziehungen zwischen Indonesien und Deutschland. Bei der Feier waren der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi und der stellvertretende indonesische Minister für Umwelt und Forstwirtschaft Alwe Dohong anwesend. Die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO hat die Ausweisung der Inseln Nusa Penida und Gilimantra in der Straße von Lombok als besonders empfindliches Meeresgebiet PSSA genehmigt. Zitiert von Antara in Jakarta am Donnerstag, den 2. Oktober, sagte Henry Ginting, Direktor für Schifffahrt und maritime Angelegenheiten des Generaldirektorats für Seetransport des Verkehrsministeriums, dass die Genehmigung auf der 82. Sitzung des Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt, MEPC, erteilt worden sei. Das Treffen fand im IMO-Hauptquartier in London statt. Das besondere empfindliche Meeresgebiet PSSA ist eine der von der IMO entwickelten Initiativen zur Verbesserung des maritimen Umweltschutzes, insbesondere in Gebieten mit ökologischem und sozioökonomischem Reichtum, die durch internationale Schifffahrtsaktivitäten anfällig sind. Ginting erklärte, dass sich die Straße von Lombok geografisch an einer strategischen Stelle befinde. Die Lombokstraße ist eine der Routen im indonesischen Durchfluss ITF, der neben der Ombaistraße und der Timorsee Wassermassen vom Pazifischen Ozean in den Indischen Ozean transportiert und diese Gewässer so fruchtbar und nährstoffreich macht. Die Lombokstraße gehört auch zum Korallendreieck der Welt und ist daher reich an Meeresbiodiversität, die geschützt werden muss. Met der Genehmigung des Indonesian Vorschlags werden diese beiden Gebiete die ersten Gebiete in Indonesien sein, die als PSSA ausgewiesen werden und können zu Pilotprojekten für die Anweisung anderer potenzieller Gebiete in Indonesien als besonders empfindliche Meeresgebiete werden. Schutzgebiete wie unter anderem Schutzwälder seien sehr wichtig zu schützen, da sie die Verteidigungslinien der Republik Indonesien darstellen. Dies sagte die indonesische Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft Siti Nurbaya Bakar am Dienstag beim Youth Conservation Fest 2024 in Nordjakarta. Siti fuhr fort, ihre Partei versuche den Schutz von Naturschutzgebieten zu stärken, unter anderem indem die jüngeren Generation als wichtigste treibende Kraft mit einbezogen werde. Aufgrund ihrer Beobachtung in mehreren besuchten Ländern und aufgrund der Gespräche bei internationalen Treffen bewährte Siti Nurbaya das Umweltbewusstsein des indonesischen Volkes einschließlich der jüngeren Generation besser als in anderen Nationen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.944,88 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.984 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.161 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 78 bis 86%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Das indonesische Konsulat in Tawau wirbt beim Diplomatenempfang für kulinarische Köstlichkeiten aus Südsulawesi. Das Konsulat der Republik Indonesien in Tawau förderte auch verschiedene kulinarische Spezialitäten aus Südsulawesi bei einem diplomatischen Empfang, der in Tawau, Sabah, Malaysia stattfand. Der indonesische Konsul in Tawau, Aris Heru Utomo, zitiert aus Antara und sagte, dass der Abend des diplomatischen Empfangs, der am Samstag, dem 28. September stattfand, nicht nur die Kunst und Kultur verschiedener Regionen Indonesiens förderte, sondern auch die typischen kulinarischen Köstlichkeiten von Südsulawesi. Die Aktivität, die er als lebhaft bezeichnete, begann mit dem Padupa-Tanz, einem Willkommen-Tanz des Bugis-Stammes, der von Tänzern des Tegal Art House aufgeführt wird. Es gibt auch Aufführungen des Mapadendang-Tanzes und der vier ethnischen Tänze von Südsulawesi. Insgesamt 300 geladene Gäste wurden mit typischen kulinarischen Köstlichkeiten wie Makassar Coto, gegrilltem Parape-Fisch, Nasuliku Kampung Hähnchen, Gemüse Tutu und Bararongko verwöhnt. Das indonesische Konsulat in Tawau wählte Südsulawesi als Hauptthema des Empfangs, da es in Tawau viele Indonesier verschiedener Ethnien gibt. Einige von ihnen sind immer noch indonesische Staatsbürger oder WNI und es gibt auch solche, die malaysische Staatsbürger geworden sind. Laut Aris Heru Utomo kommen schätzungsweise mehr als 50% der indonesischen Bevölkerung in Tawau aus Südsulawesi. Beim diplomatischen Empfang gab es auch Tifa-Tanz aus Ost-Nusa Tenggara, Condong Legong-Tanz aus Bali und eine Mischung aus Tänzen des Indonesian Archipels und Pencaksilat. Ziel ist es, indonesische Kunst und Kultur vorzustellen und sie an die reichen Bräuche und kulturellen Traditionen verschiedener Regionen zu erinnern. Es besteht die Hoffnung, dass weiterhin mehr Malaysier nach Indonesien zurückkehren, entweder für Touristenreisen oder nach Hause, um das Herkunftsgebiet ihrer Familie zu besuchen. Das war Diplomatische Ecke. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 3. Oktober. Wir beginnen mit dem Unabhängigkeitstag des Iraks am 3. Oktober. Der Unabhängigkeit von Irak wird jeden 3. Oktober begangen. Am 3. Oktober 1932 erlangte Irak offiziell seine Unabhängigkeit aus Großbritannien und wurde ein Königreich unter der Hashimiten-Dynastie. Vor der Unabhängigkeit war Irak unter dem britischen Mandat, basierend auf dem Abkommen, das nach dem Ersten Weltkrieg und dem Fall des Osmanischen Reiches entstand. Mit der Unabhängigkeit im Jahr 1932 wurde Irak eines der ersten Länder im Nahen Osten, das die volle Souveränität von den westlichen Kolonialmächten erlangte. Dennoch ist dieses Datum nicht mehr der wichtigste Nationalfeiertag im Irak nach dem Putsch im Jahr 1958, mit dem die Haschimiten-Monarchie gestürzt und die Republik Irak gegründet wurde. Wir kommen nun zum Ereignis der Operation Hurricane. Die Operation Hurricane war der erste Atomtest von Großbritannien. Der Test wurde am 3. Oktober 1952 auf einem alten Kriegsschiff auf der Trimoyle-Insel, einem Teil der Montebello-Inseln Westaustralien, durchgeführt. Die Operation war ein wichtiger Schritt in den britischen Bemühungen, Atomwaffen zu entwickeln. Großbritannien wurde zum dritten Land, das nach den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion erfolgreich eine Atombombe testete. de Trimoil in zelle wurde als Testgebiet gewählt, das sie isoliert liegt, sodass das Risiko für die Zivilbevölkerung verringerte und die internationale Aufmerksamkeit verhinderte. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Wiedervereinigungstag von Westdeutschland und Ostdeutschland. Die Wiedervereinigung von Westdeutschland und Ostdeutschland war ein bedeutendes historisches Ereignis am 3. Oktober 1990. Am 3. Oktober symbolisiert die Einheit und Versöhnung zwischen den beiden Teilen Deutschlands, die zuvor von Ideologie, Politik und Wirtschaft getrennt waren. Dieser Wiedervereinigungsprozess war das Ergebnis der politischen Veränderung in Osteuropa, einschließlich des Falls der Berliner Mauer am 9. November 1989. Die Berliner Mauer wurde zum Symbol der Teilung zwischen den beiden Ländern. Heute, der 3. Oktober, wird als Tag der deutschen Einheit gefeiert. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musik Regenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Ministerien für Umwelt und Fortschritt eröffnete die zweite nationale Campingaktivitäten Bakti Sakawana Bakti Pertikawan 2024. Die indonesische Ministerin für Umwelt und Fortschritt, Siti Nurbaya, eröffnete am Montag, den 23. September, die zweite nationale Campingaktivitäten Bakti Saka Kalpataru und Sakawana Bakti Pertikawan 2024 auf dem Campingplatz und Touristenhaus Villa Datika Cibubur Osiava. Ministerin Siti Nurbaya sagte, dass diese Aktivität ein Forum und Vehikel sei, das sehr wirksam sei, um den Charakter zu formen, das Wissen zu erweitern und das Engagement der Mitglieder bei der Entwicklung innovativer und weltfreundlicher Lösungen zu stärken. Zitat aus der offiziellen Erklärung des Ministeriums für Umwelt und Fortschritt brachte die Ministerin Siti Nurbaya in ihrer Botschaft anlässlich ihrer Ernennung zur Leiterin der zweiten nationalen Pertikawan Eröffnungszeremonie im Jahr 2025 die wichtige Rolle der jungen Generation bei der Wiederherstellung der Umwelt zum Ausdruck. Ihr zufolge unternehmen die jungen Menschen von heute große Anstrengungen, um ein gutes Umfeld zu schaffen, da der grüne Lebensstil zu einem neuen Trend wird. Zu diesen guten Lebensstilen zählen die Naturschutzbewegung, die Abfallwirtschaft und eine umweltfreundliche Bildung. Dieses Phänomen, sagte Siti Nurbaya, unterstreiche zunehmend die Bedeutung des Aufbaus einer Umweltgeneration, einer Generation, die mit den Werten der Liebe zur Umwelt geboren wurde. In diesem Zusammenhang hat das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft auch politische Leitlinien im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Generation mit einer Umweltkultur verbreitet, unter anderem durch die Ausarbeitung eines umfassenden Entwurfs für die Entwicklung der Kompetenzen der Human Resources des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft, die Durchführung einer Reihe von Bildungs- und Schulungsmaßnahmen für die jüngere Generation, unter anderem durch die Pfadfinderbewegung. Ministerin Siti Nurbaya ist davon überzeugt, an das Potenzial der jungen Generation Indonesien einen Beitrag zur Rettung der Erde vor verschiedenen Krisengefahren in der Zukunft zu leisten. Indonesien als größtes Archipelland mit einer großen Bevölkerung macht es zu einem starken Land für die Entwicklung zu einem Industrieland, in dem man ökologische Werte im Leben in den Vordergrund stellt. Ministerin Siti Nurbaya hofft, dass die Schritte der Pfadfinder und die kooperativen Bewegungen mit der Gemeinschaft durch diese Aktivität Pertikawan eine echte Wirkung haben. Das war unser Indonesien.
Tempat tinggal kita tanpa hiasan tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua
of Indonesia.
Im khaitikan program Budubaris Indonesia will ihinan ayam penyet first talent. Geschmack Atlas, ein Erlebnis reicher und leinreicher Führer für traditionelle Lebensmittel hat eine Liste der 50 besten Kunstgerichte aus verschiedenen Ländern veröffentlicht. Fünf der Listen stammen aus Indonesien. Diese Liste wurde im September 2020 veröffentlicht. Eines der fünf Lebensmittel ist Ayam Penyet. Dieses Gericht steht auf den 35. Platz und besteht aus gebratenen Hähnchenstücken, serviert mit Chili-Sauce. Das Wort Penyet aus dem Namen dieses Gerichts bedeutet drücken oder versetzen, um das Fleisch zarter zu machen. Die Bevölkerung man sagte, dass das Penyet-Hühnchen ursprünglich aus Ostjava stammt und sich dann in verschiedenen anderen Regionen in Indonesien verbreitet hat. Dieses Hühnchengericht ist mittlerweile in vielen Gegenden leicht zu finden, sowohl in Restaurants als auch bei Straßenverkäufen bis hin zu 5-Sterne-Restaurants. Um Penyet-Hühnchen zuzubereiten, wird das Huhn zunächst mit verschiedenen Gewürzen mariniert und dann weich gekocht. Dann wird das Huhn gebraten. Dann wird das Hühnchen mit der Chili-Sauce vermischt. Dieses Gericht wird mit zusätzlicher Chili-Sauce als Beilage serviert, normalerweise begleitet von frischem Gemüse, Tempeh, Tofu und Reis. Die Bevölkerung sagt, dass Ayam Penyet Gericht schmeckt so köstlich, besonders wenn es mit einem Teller warmem Reis gegessen wird. Das Hühnerfleisch ist so zart, weil es zuerst gekocht und dann mit Chili-Sauce mariniert wurde. Chili-Sauce für Ayam Penyet unterscheidet sie ein wenig von anderen Sambals. Normalerweise schmeckt die Chili-Sauce schärfer. Preislich ist dieser kulinarische Hochgenuss durchaus erschwinglich. Der Preis liegt bei etwa 25.000 bis 30.000 Rupiah pro Portion. Die Bursara Daswar Bunda Barus Indonesia mit Ayam Penyet. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem Südostasiatischen Geschäftsforum CBEF in Verbindung mit der Tourismusmesse Wonderful Indonesia WITF 2024. Viel Spaß dabei, liebe Zuhörer. Das Southeast Asia Business Events Forum CBEF in Verbindung mit der Wonderful Indonesia Tourism Fair WITF 2024 als größte jährliche Konferenz und Ausstellungsveranstaltung in Indonesien findet vom 2. bis 14. Oktober 2024 im Swiss Hotel Jakarta Pantai Indah Kapuk in Jakarta statt. CBEF in Verbindung mit WITF 2024 wurde vom Indonesian Tourismus Industrie Verband KIPI initiiert und wird vollständig vom Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft unterstützt. Das Forum CBEF wird die Hauptthemen der Entwicklung von MICE oder Meeting Incentive Conference Exhibition in der ASEAN-Region und insbesondere in Indonesien diskutieren. Unterdessen wird die Tourismusmesse WITF eine B2B-Ausstellung zwischen indonesischen Verkäufern und potenziellen Käufern aus dem Ausland sein. Diesmal findet das Südostasiatische Geschäftsforum CBEF vom 2. bis 3. Oktober 2024 und die Tourismusmesse WITS vom 2. bis 4. Oktober 2024 statt. Das bei CBEF 2024 angesprochene Thema lautet die transformativen Auswirkungen von Nachhaltigkeit auf die Business-Event-Branche mit dem Ziel, im Einklang mit den globalen Themen Blue Green Circular Economy oder BGCE und Nachhaltigkeit zu stehen. Zu den Hauptthemen, die bei dem Forum CBEF diskutiert werden, gehören daher technologischer Wandel, Nachhaltigkeit und Personalentwicklung. Liebe Zuhörer, an der diesjährigen WITF Tourismusmesse werden 195 Einkäufer aus 38 Ländern teilnehmen, bestehen aus Südostasien, Indien, China, Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Afrika. Mittlerweile gibt es 150 Verkäufer aus ganz Indonesien, bestehen aus Reisebüros, Reiseveranstaltern, Hotels, Freizeitparks, Wellnessanbietern und Transportunternehmen. So werden alle Akteure in der Welt des Tourismus, die Mitglieder von der Assoziation der Indonesian Tourismusindustrie KIPI sind, zu Verkäufern. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Tapi tetap ku nikmati.
Voice of Indonesia der Überseedienst von Radio Republik Indonesia präsentiert Sendungen in neun Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musik Regenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein Lied von André Hehanusa. André Hehanusa ist ein Sänger und Schauspieler aus Ambon, den Molukken. Bevor er eine Solokarriere verfolgte, war er ein Mitglied der Gesangsgruppe Katara Singers und der Männergesangsgruppe Berlima. André Hehanusa verfolgte jedoch lieber eine Solokarriere. Sein erstes Soloalbum erschien im Jahr 1995 mit dem Titel Bidadari. Einer der Hits auf diesem Album trägt den gleichen Titel, nämlich Bidadari. Viele Leute denken, dass das Lied Bidadari geschaffen wurde, um eine Liebhaberin anzubeten. Doch während André das Lied schrieb, dachte er tatsächlich an seine Mutter. Weil er dieses Lied tatsächlich geschrieben hat, um seine Mutter anzubeten. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Bidadari, gesungen von André Hehanusa. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Thank you.
ku tergoda. Semudah itu diriku terbawa ke dalam satu rasa yang berbeda. Seiring gejolak irama asmara, dapatkah kau sejenak menghampiri? Dapatkah kau sekilas merasakan dalam hati yang kini mengagumi dirimu, parasmu, dan semua tentangmu. Ku ingin ada di hatimu, menggapai maligai nan biru, sebiru cintaku. Usahkah ragu, genggam tanganku, kita menyatu di belai asmara, asmara yang indah dalam pesona ketulusanku. Yakinkan cinta kita terus berlanjut, mereka membara menapis kelabu.
Asmara, asmara yang indah dalam pesona ketulusanku.